Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pflegefamilien Deutschland. Ich bin Nina Heinemann und an meiner Seite ist
Rama Ataye.
Heute haben wir die Freude, unsere Kollegin Jutta bei uns zu begrüßen. Jutta ist nicht nur eine erfahrene Fachberaterin, sondern hatte auch selbst Pflegekinder. Unser Thema heute ist FASD, also das fetale Alkoholsyndrom und die damit verbundenen Herausforderungen. Es ist ein sehr wichtiges und sensibles Thema, das sowohl aus der Perspektive der Fachberatung als auch aus der Sicht einer Pflegeelternschaft mit dir heute betrachtet werden kann. Jutta, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, um mit uns über deine Erfahrungen und dein Wissen zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo ihr zwei.
Hi.
Kannst du uns etwas über deine persönliche Reise als Pflegeelternteil erzählen und wie du mit FASD in Berührung gekommen bist?
Das liegt ziemlich lange zurück. Und zwar genau, jetzt muss ich nachrechnen. Mein ältester Pflegesohn ist tatsächlich schon 40 Jahre alt und der hat uns quasi zu Pflegeeltern gemacht, weil er den Wunsch hatte, nochmal in einer Familie zu leben. War er auf der Suche nach späten Eltern, also nach einer Familie, in der er nochmal leben kann. Und der hat dann 4 Jahre nochmal bei uns gelebt, zwischen seinem 16. und 20. Lebensjahr. Und der ist dann verselbstständigt worden, quasi, ja, der war dann auf dem Absprung und in dem gleichen Jahr haben wir auch die jüngeren Pflegekinder aufgenommen, in 2004. Also das ist alles schon ziemlich lange her. Und in Berührung gekommen mit FASD, das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Das Thema berührt mich zwar bis heute, mal mehr und mal weniger intensiv, aber wir sind da mit den Herausforderungen gewachsen. Bei unserem ältesten Pflegesohn war das eher ein Hintergrundthema. Da standen andere Themen im Vordergrund. Und bei den jüngeren Pflegekindern, da wussten wir das einfach noch gar nicht. Das war 2004, hatte das überhaupt noch nicht so eine Öffentlichkeit. Da stand im ersten Arztbericht was drin von Alkoholembryopathie, so hieß es damals im Ärztejargon. Da gab es zwar schon die FASD Deutschland Selbsthilfegruppe, die kannte ich, die wurde gegründet, glaube ich, soweit ich weiß, in 2000 oder 2001. Und die kannte ich aber damals noch nicht und quasi über die ganze Grundschulzeit unserer Pflegekinder, der Jüngeren hinweg, war das Thema FASD eigentlich irgendwie noch gar nicht präsent. Ja, da gab es andere Themen in der Grundschule, wo es ums Einmal-Eins-Lernen ging, was dann einfach nicht funktioniert hat. Wo die Kinder sich schwer getan haben mit den schulischen Inhalten und was so mitgelaufen ist, ja, die Kinder waren halt besonders die Jüngere, war natürlich zu klein, zu zart, die war mit einem deutlichen Untergewicht und sehr klein und zierlich zu uns gekommen, damals mit 3, und aber da hat noch nie irgendjemand an Begriff wie FAS oder so gedacht. Gar nicht.
Und wann war es so das erste Mal, dass du dann das diese Abkürzung irgendwann mal gefallen ist? Erinnerst du dich da noch dran?
Da könnte ich tatsächlich keine Jahreszahl mehr nennen. Das stand auch wirklich die ersten Jahre überhaupt nicht im Vordergrund. Das war so also da waren einfach andere Themen bei den Kindern wichtig. Die Schulschwierigkeiten, in welche Schule geht es überhaupt? Welche Schulform ist die richtige? Wo werden die Kinder da gut gefördert? Und und dann kam auch erstmal eine schwere Erkrankung bei der jüngeren Pflegetochter, die auch lange unsere ganze Aufmerksamkeit einfach gebunden hat. Die hat vermutlich auch im Zusammenhang mit FASD eine schwer einstellbare Epilepsie gehabt. Mhm. Und das hat uns dann wirklich, das hatte teilweise auch sehr gesundheitsgefährdende lange Phasen, wo sie wo es einfach darum ging, wie kann sie gesundheitlich stabil bleiben. Und irgendwann bin ich dann auf der Suche nach mehr Wissen, nach mehr, wo kommt das denn alles her? Ja, wie spielt das denn alles zusammen? Ihre Dystrophie hieß das damals. Also sie blieb ja weiterhin zu klein, zu zart. Und diese Epilepsie, diese Schwere, die hat dann wirklich gesundheitlich auch nochmal sehr starke Benachteiligungen für sie mitgebracht. Und da kam erst Vorschule, sie ist relativ spät in die erste Klasse eingeschult worden. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Ja, dann bin ich auf den FASD Deutschland gestoßen, dann habe ich angefangen, als das dann langsam ging und ich langsam auch mal von zu Hause weg konnte, bin ich auf eine Tagung gefahren. Und da habe ich irgendwann begriffen, ja, da liegt es dran, dass jetzt setzen sich die Puzzleteile zusammen. Obwohl wir ja die ganze Zeit durchgängig Kontakt hatten mit den Herkunftseltern und ganz klar war, da ist eine Suchtthematik Thema, ja. Waren wir aber im Alltag mit den Bedürfnissen und mit den Herausforderungen, die so die Pflege der Kinder einfach mit sich gebracht hat, die Ursachenforschung und das stand einfach nicht im Vordergrund, ja. Es ging einfach darum, wie können wir dafür sorgen, dass es den Kindern besser geht, besonders der Jüngsten. Ja.
Und als du dann dich in Richtung Tagung begeben hast und dort auch ja vielleicht Neues erfahren hast und auch recherchiert hast, gab es da so Aha-Momente, wo du sagtest, oh, das erklärt einiges so an den Verhaltensweisen und auch an den Bedarfen, die diese Kinder haben. War das so bei dir?
Ja. Also dann fing das ja hier bei uns im Fachbereich auch langsam an. Also das wurde ja hier auch, also es entstand ja auch durch diesen FASD Deutschland zunehmend eine Öffentlichkeit, ja, für das FAS. Mhm. Und es kamen zunehmend Fachbücher raus, es kamen diese Tagungsbände raus, es erschienen Fachartikel und ich habe das alles verschlungen, ja. Und ich habe dann wirklich auch kann ich jetzt mit Jahreszahlen nicht mehr unterfüttern, aber es waren viele Tagungen, die hatten dann solche Titel wie Liebe allein reicht nicht. Ja, also man muss auch irgendwie Wissen erwerben, um nicht nur die Pflegeeltern zu entlasten an Stellen, wo einfach jetzt eine Entspannung rein muss und man das Kind jetzt schulisch nicht überfordern darf, sondern auch vor allem fürs Kind, ja. Weil die leiden ja wirklich am meisten darunter. Die sind diejenigen, die in der Schule ständig gesagt, du hast wieder nicht geübt, du bist zu faul, jetzt streng dich doch mal an, warum zappelst du so rum? Ja, sag mal deiner Mutter, jetzt müsst mal mehr üben. Mhm. Ja. Also die dann wirklich, und natürlich auch die Hausaufgaben jeden Tag, die haben ja wirklich, der Anspruch war ja, in der Grundschule, dass die irgendwie da mithalten können sollten. Ja, rückblickend würde ich heute sagen, würde ich nicht nochmal so machen. Ich kam damals so auch von der Jugendhilfe, von der Inklusion her, und das war mir sehr wichtig, aber es war glaube ich für die Kinder überwiegend nicht so schön. Ja, die waren zwar dann bei, ich sag mal, ganz normalen Kindern in Anführungsstrichen zum Kindergeburtstag eingeladen im Dorf. Und das wären sie wahrscheinlich nicht gewesen, wenn die jetzt auf eine andere Schule gegangen wären, die ich mir im Nachhinein besser für sie hätte vorstellen können. Und ja, aber die waren halt immer, die haben halt früh gemerkt, wir sind irgendwie anders.
auch dann im Vergleich zu den Kindern, mit denen sie dann im Kontakt waren im Dorf?
Ja, im Dorf, ja, das war eigentlich, also da habe ich auch viele andere Eltern erlebt, die wirklich sich auch um Integration bemüht haben. Die sind dann auch später in die Feuerwehr gegangen und so. Also auch in der Nachbarschaft, das war, die sind da wie das halt so möglich war, integriert irgendwie gewesen. Die wurden dann schon eingeladen, ja. Die wurden nicht irgendwie ausgegrenzt, ja. Aber es war schon so, dass, das war halt schon auch bekannt, dass das keine leiblichen Kinder sind, ja. Weil die kamen ja dazu bei uns plötzlich, waren da Kinder, ja. Und, ja.
Gab es neben diesen Tagungen, die du besucht hast, auch irgendwelche Schulungen oder Ressourcen, die dir besonders geholfen haben, wo du sagen würdest, das waren so Schlüsselmomente, die mir...
Naja, zunehmend hier bei uns auch die Weiterbildung intern, ja. Natürlich, da habe ich auch viel mitgemacht, ja. Das ging erstmal nicht explizit um FAS, ja, sondern das hat sich auch erst im Lauf der Jahre entwickelt, aber auch allgemeine Weiterbildungen für Pflegeeltern, wo es einfach darum ging, zum Beispiel dieser Satz von der Irmela Wiemann, Dankbarkeit. Das können sie nicht erwarten, ja. Ja. Es ist ein herausfordernder Alltag mit Pflegekindern immer.
Welche Strategien hast du entwickelt, um die emotionalen und sozialen Bedürfnisse von Kindern mit FASD zu unterstützen?
Also Strategien, das ist ein Wort, was ich in dem Zusammenhang überhaupt gar nicht gebrauchen würde, ja, weil ich im Alltag mit den Kindern, man entwickelt mit der Zeit einfach ein Gefühl dafür, was die brauchen, was denen Spaß macht, wo die strahlen, wo die glücklich sind, wo die mal den ganzen Frust, den sie in der Schule haben, vergessen können, wo die sich drauf freuen, wo die gerne hinwollen. Und das ist was, wo ich im Laufe der Jahre immer mehr irgendwie habe, ja, das ist wichtig, das muss unbedingt sein. Und das waren für mich die vielen Tees, also dieses Tanzen, Theater, Turnen, Tiere, also alles, was nicht irgendwie mit Schule so verbunden ist. Und das war das, wo ich gesehen habe, da blühen die Kinder auf, da wachsen die, da geht's denen gut und dann geht's vielleicht auch mit am nächsten Morgen wieder ein bisschen besser, mit Herausforderungen oder mit Anforderungen, vielleicht ein kleines Stückchen besser. Aber das war mir immer irgendwie viel wichtiger, ja, dass nicht so der Fokus darauf liegt, dass die funktionieren müssen, ja, und dass die, dass es auf jeden Fall irgendwie Erfolgserlebnisse geben muss oder ja, es wichtig ist, dass sie in der Schule von der Lehrerin gelobt werden oder sowas, ja. Oder dass man, was weiß ich, schon bis ganz weit hinten guckt und oh Gott, ob die mal einen Schulabschluss schaffen werden. Das steht ja, also stand ja alles lange in den Sternen, ja. Und da muss man sich auch immer auf Überraschungen gefasst machen. Die Erwartungen, die man hat, die gestalten sich dann vielleicht ganz anders, ja.
Aber das heißt, du hast schon den Fokus oder ihr habt den Fokus darauf gelegt, das Positive im Freizeitbereich einfach zu legen, also zu sagen, wir leben im Hier und Jetzt und genießen mit schönen Dingen irgendwie auch den Tag, ohne dass es da Leistungsanforderungen auch gibt.
Ja, einfach, dass die Kinder eine Chance haben, ihre Vorlieben, ihre Talente zu entwickeln, ja. Dass die wissen, ich bin nicht nur das Kind, was irgendwie schwierig ist und Probleme macht und nicht gut in der Schule ist, sondern ich bin das Kind, was irgendwie auf dem trabenden Pferd stehen kann. Mhm. Ja.
Und es hört sich so nach, probiert euch aus. Wir wollen auch raus von der Schule, raus aus dem Alltag, wobei das auch Alltag ist, aber ihr dürft dort sein, wie ihr wollt.
Ja, aber das war nicht meine Strategie. Mhm. Ich habe wirklich geguckt, was wollen die Kinder? Ja, was macht denen Spaß? Mhm. Was fasziniert die? Wo fahren die mit Freude hin? Ja, wo sind die? Wann jetzt endlich los? Und
Konntest du damit auch so den Alltag entschleunigen?
Naja gut, manchmal hat das natürlich auch wieder Auto rein, wieder Auto raus. Ja, es gab schon Tage, wo es auch vielleicht zu viel Rumfahrerei war. Aber es waren immer nicht so allzu weite Entfernungen. Und wenn die Kinder Lust dazu hatten und es gern wollten, dann war das auch kein Thema.
Ja. Das war ja für dich das Thema Auto rein, Auto raus. Aber wie war das für die Kids? Die haben die das auch so wahrgenommen oder war das eher so ein Entschleunigen? Wir fahren jetzt dahin und können.
Die haben sich gefreut, klar. Ja, die haben vorher schon heute wieder das und das Pferd und heute wieder also und die haben auch schöne Sachen erlebt. Also die hatten Ballettaufführungen, die hatten Volti-Aufführungen, die haben auch wirklich Bühnen anderer Art gehabt in ihrer Kindheit, die wo ich hoffe, dass sie auch eine schöne Erinnerung irgendwie einfach da dran behalten haben. Gibt natürlich auch viele Fotos dazu und so, also wo sie auch nachgucken könnten, ja.
Ja, es ist ja auch so, ich kann auch zeigen, was ich alles kann und was mir Spaß macht. Es ist ja auch so ein Präsentieren und ein Erleben von sich selber, was auch positiv funktioniert im Alltag, wenn es immer auch in der Schule schwierig ist.
Ja, genau.
Könntest du uns noch so ein paar positive Erfahrungen oder Erfolge teilen, die du in deiner Rolle als Pflegeelternteil gemacht hast? Du hast jetzt schon ein bisschen berichtet, aber gibt es was, wo du sagst, oh, das schießt mir gerade in den Kopf, das fällt mir dazu direkt rein?
Ja, da habe ich im Vorfeld, wo ihr mich die Fragen geschickt habt, tatsächlich lange drüber nachgedacht, was ist das? Ja, weil das ist schon ein bisschen komisch, weil das über lange Jahre auch echt total anstrengend war, aber an diese positiven Momente erinnere ich mich kristallklar. Und die haben mit den Herkunftseltern, also mit den Eltern der Kinder zu tun. Und die Mutter der Kinder war bekannt, dass sie sehr herausfordernd ist. Und ich müsste jetzt mich sehr verbiegen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich auf die Kontakte gefreut, ja. Und es war für die Kinder immer wirklich nicht so einfach. Aber ich habe einmal ein Erlebnis mit der Mutter von den jüngeren Kindern gehabt, wo ich gesagt habe, okay, da blitzt jetzt einfach, da ist jetzt der Mensch da, ja. Und das war zu einer Zeit, wo mein eigener Vater gerade gestorben war. Und dass auch die Kinder sehr miterlebt haben. Und ich wusste, dass die Mutter der Kinder auch sehr an ihrer eigenen leiblichen Mutter gehangen hatte und hatte bei anderer Gelegenheit auch schon gesehen, die hat immer ein Bild von ihrer Mutter, auch mit dem Portemonnaie. Und ich war an dem Tag einfach, das war noch nicht lange her, wo mein Vater gestorben war. Und zwar, ich war nicht gut drauf natürlich, aber natürlich, der Termin stand, wir sind da hingefahren. Und dann habe ich das einfach erzählt, ja. Und die stand hier draußen unter dieser letzten Eiche hier vorne vorm Haus. Also ich habe die Situation quasi abfotografiert im Kopf und habe das der Mutter gezeigt, also erzählt, warum ich irgendwie halt so drauf war, anders als sonst. Und habe dann mit ihr tatsächlich erlebt, dass die sonst echt nicht so viel Verträge mit mir hatte, ja, Mitgefühl gezeigt hat. Die hat ihr Portemonnaie aufgemacht und hat mir, der hat dann auf Platt gesagt, der hat Plattdeutsch gesprochen und ja, das weiß ich, wie das so ist. Das habe ich auch, ja, ich vermisse meine Mutter auch so und so. Also das war ein Moment, ich sage jetzt mal so, unter Müttern. Ja, und wo ich so gemerkt habe, da gibt's doch einfach eine menschliche Verbindung zwischen uns. Da ist nicht nur dieses vordergründige Krawall machen und immer irgendwie den eigenen Frust so nach außen bringen. Und ab dem Zeitpunkt ist mir das auch irgendwie leichter gefallen, weil ich bin mehr so in die Tiefe gedrungen bei ihr, ja. Also sie hat mich so reingucken lassen und ich sie ja auch, ja. Und ab da, also diese Situation hat mich quasi viele Jahre durch begleitet, auch immer wieder in Situationen später, wo dann meine Pflegetochter gefragt hat, warum hat die, warum war das so mit dem Alkohol? Die wusste doch, ich war doch im Bauch und warum hat die nicht und warum? Und ich muss jetzt damit leben und also wo die so in der Verarbeitung damit war und da war ich, da konnte ich dann tatsächlich sagen, ja, die hat das, kein Mensch wird ohne Grund suchtkrank. Ja, irgendein Kummer hat die gehabt. Irgendwas ist passiert in ihrem Leben. Weil die ist ja nicht nur ein Mensch, der suchtkrank ist. Die ist ja in erster Linie ein Mensch. Mhm. Ja, und deine Mutter. Und du hast das Temperament von ihr und die Energie und vielleicht noch vieles andere. Und ja. Aber ich glaube, ohne dieses Schlüsselerlebnis mit ihr hätte ich das vielleicht so gar nicht kann ich gekonnt, ja. Mhm. Weil mir immer dieses vordergründige, krawallige so im Weg gestanden hätte. Mhm. Ja. Und ja. Und mit dem Vater habe ich komischerweise irgendwie so eine ähnliche Situation gehabt, dass nicht so eine einzelne Situation, also als die jüngere Tochter diese Epilepsie hatte. Und es der wirklich sehr schlecht ging und auch immer Tee sein musste und er, der leibliche Vater, natürlich in die Klinik kommen musste. Das war genau das Jahr, wo die leibliche Mutter schon gestorben war im Frühjahr. Und da musste sie ein MRT haben. Der Vater kam in die Klinik und war dann auch an meiner Seite quasi. Und unsere Beraterin hatte den geholt und also der hat dann, ohne viel Worte zu machen, mir aber, also der hat ja gemerkt, wie mich das angeht, dass es ihr so schlecht geht, ja. Also der hat einfach gesehen, dass ich total durch bin, weil es war halt, die hatte schwere Anfälle und keiner wusste, was ist das? Wie stell mir das Medikament? Also ratlose Ärzte vor sich zu haben, das möchte man eigentlich nicht erleben.
Ja, die Ohnmacht dann.
Ja, und ja, also das waren schwierige Zeiten. Und der hat das gemerkt. Der hat gemerkt, wie ich mich da reinhänge, wie mich das, ja, wie mich das doch mitnimmt und wie, ja. Und der hat dann so meinen Arm gepackt, ja. Mhm. Du machst das schon. Oh. Du machst das schon. Mhm. Ja, so ein bisschen hilflos, ein bisschen linkisch, ein bisschen irgendwie vorsichtig. Und der hat mich eigentlich nie angefasst sonst, ja. Und ja, trotz aller eigenen Betroffenheit, weil der hing natürlich, also der hing auch an seiner Tochter, ist ja klar. Aber der war, also auch da waren wir quasi in dieser schwierigen Situation, war so eine Verbindung möglich. Ja, auch da ist es.
Basis irgendwie.
Ja, und ich habe, also, ich habe dann auch gemerkt, wie, also dieses Vertrauen, was er dann so auch mir entgegengebracht hat und der konnte dann auch wieder fahren, weil der wusste, ich bin bei ihr und ich gehe da nicht weg und ich mach da die Löwin, ja, also ja.
Was hat das mit der Beziehung zu den Pflegekindern gemacht und auch zu, also bist du dann anders ihnen begegnet oder hast du was gemerkt, dass das was mit dir gemacht hat und mit den Kids gemacht hat?
Nee, also die Kinder haben ja diese Situation so in der Form gar nicht miterlebt. Ja, das war tatsächlich was wirklich nur zwischen den leiblichen Eltern und mir passiert ist. Ja. Und sie haben es vielleicht indirekt gemerkt, ja. Also die jüngere Tochter sicher, ja, ich habe einfach, es war auch damals nach der jetzt muss ich überlegen. Also nachdem mein Vater gestorben war, hat die leibliche Mutter noch knapp 2 Jahre gelebt. Und die Besuchskontakte danach, die hatten schon eine andere Atmosphäre, würde ich das mal nennen. Ja, da war nicht mehr so dieses, ja, das war nicht mehr so unter Vollspannung. Ja, das war, also da gibt's auch irgendwie tolle Fotos aus dieser Zeit, wo, also der Vater, der konnte auch immer echt Witze machen und hat da Blödsinn gemacht, und dann gab's so Fotos, wo er, das muss man sehen, jetzt kann man schlecht erklären, aber es war einfach, es waren Situationen, die mich geprägt haben und die dann indirekt auch wieder so, also das hat dann so einen positiven Kreislauf gekriegt, ja, und hat, die Kinder haben natürlich auch gemerkt, ich bin irgendwie ein Tick entspannter, weil es nicht mehr so angespannt war, ja, und dann war vielleicht auch mehr lockere Atmosphäre. Also klar, gab es schon auch noch mal Situationen, wo es mal Zoff gab, aber so der Grundtenor war danach irgendwie ein anderer.
War mehr ein positives Mittel.
Ja, genau.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien- und Freundeskreise tragen.
Was würdest du sagen? Vielleicht kannst du auch noch mal davon erzählen, welche Erfahrungen du machst oder gemacht hast, wenn du bei anderen Familien mitbekommen hast als Fachberatung, wenn die in ihrer Pflegefamilie mit FASD konfrontiert worden sind.
Also da musste ich schon oft auf die Metaebene gehen, in den Kopf gehen, weil damit ich das nicht zu sehr durch meine Erfahrungsbrille sehe. Weil es gibt, FAS ist in jeder Familie. Also das ist so individuell, ja, das ist so speziell, ja. Also klar gibt es Merkmale, die sind universell, ja, die, wo man dann gucken kann, okay, das kann man jetzt hier so erkennen bei dem Kind, da sollte mal eine Diagnostik gemacht werden. Aber wie sich das dann im Familienalltag auswirkt, ja, wie die Kinder sich dann entwickeln, ja, was für Ressourcen die entwickeln oder was für Schwierigkeiten die haben, das ist einfach nochmal ganz speziell. Und ich habe in der Zeit tatsächlich auch mal was wirklich falsch eingeschätzt, wo ich danach meinen Blick auch stark geweitet habe, weil ich ja, das hing vielleicht auch mit meiner beruflichen Vorgeschichte zusammen, oder ich habe ja vorher auch schon lange in der Jugendhilfe gearbeitet. Alkohol, Suchterkrankungen, die gibt's in jeder Bevölkerungsschicht. Ja, die gibt's einfach. Die Aperol Spritz Akademikerin kann genauso ein FASD-Kind kriegen. Mhm. Ja, wie ja wirklich. Ich nenne das jetzt mal böse. Einer Mutter, der man das ansieht, dass sie ein Alkoholproblem hat. Ja. Mhm. Und das ist aber was ich erst auch im Laufe der Zeit so gelernt habe. Also da habe ich wirklich, ja, das hätte ich vielleicht früher merken können. Mhm. Ja, da habe ich im Nachhinein wirklich, das war nicht so gut. Ja, und ansonsten hat ja FAS eine immer größere Öffentlichkeit bekommen im Laufe der Jahre. Mhm. Und ich habe irgendwann auch mal so einen Punkt gespürt, wo ich dachte, okay, jetzt wird vielleicht zu viel alles in die Richtung gedeutet. Ja. Also man muss schon Also es gibt ja wie bei Autismus ja ein großes Spektrum. Es gibt das FAS, wo wirklich nur neurologische Symptome da sind, dieses ARND zum Beispiel oder ein partielles FASD, und es gibt das Vollbild FAS. Mhm. Ja, und da braucht's dann wirklich schon eine sehr differenzierte Diagnostik, aber auch eine, die dem Kind dann wirklich also das kann dann nicht einfach nur, okay, wir haben jetzt hier nach dieser S3-Leitlinie, die es dann irgendwann gab, können wir das jetzt anhand der und der Symptome ganz klar diagnostizieren. Also wenn Kinder ganz spezielle Probleme haben, zum Beispiel im Rechnen, ja, in der Handlungskompetenz, im Sozialverhalten, und man entscheiden muss, brauchen die jetzt eine Teilhabeassistenz, brauchen die jetzt eine bestimmte Medikation, dann reicht's nicht, wenn man einfach so eine, sag mal, stark vereinfachte Diagnostik vornimmt. Mhm. Dann muss man wirklich eine differenzierte Diagnostik irgendwo machen lassen.
Und jetzt,
ja,
wo du gerade von Diagnostik und so weiter sprichst, wie wichtig ist denn das Netzwerk von Fachleuten und anderen Pflegeeltern für dich gewesen? Sei es als Fachberatung oder auch als Pflegemutter?
Also ich habe am Anfang sehr dazu tendiert, das alles so im Einzelkämpfer-Modus zu bewältigen, weil ich habe ja am Anfang gesagt, da stand Alkoholembryopathie drin im ersten Arztbrief. Ja, ich habe das, also ich glaube, ich habe mich mit der Welle mit selbst fortgebildet. Also ich habe, also das ist dann hier im Bereich ja auch erst so nach und nach entstanden, dass dann dazu spezielle Fachseminare und speziell hier unsere FASD-Fachgruppe dazugekommen ist. Das gab es ja 2004 noch nicht. Auch lange danach noch nicht. Und ja, andere Pflegeeltern oder auch Regionalgruppe oder meine Beratung, das, für mich war das wichtig, um auch mich entlasten zu können, ja, um wirklich da sind meine Grenzen, da brauche ich Unterstützung, ja, wie wo kann ich noch irgendwie Hilfen bekommen, ja. Ich habe dann wirklich im Laufe der Zeit gelernt, mich sehr gut zu vernetzen, ja. Und wir hatten aus der Familie, aus der leiblichen Familie, tatsächlich eine Cousine der Kinder, die den Kindern sehr treu war über all die Jahre, hat die uns regelmäßig besucht. Das war meine feste Bank bei jedem Kindergeburtstag, hat die mich unterstützt und war da. Dann aus diesen Freizeitinteressen der Kinder hat sich zum Beispiel eine Patenschaft für unser jüngstes Kind entwickelt, ja. Und natürlich mein Vater, als er noch lebte, und vor allen Dingen meine Mutter, die selbst auch Pflegekind war in der Nachkriegszeit, die hat mich total unterstützt, ja. Also immer wenn ich irgendwie medizinische Dinge erledigen musste, in die Klinik musste oder so mit dem jüngeren Kind, hat die sich um das Ältere gekümmert. Sonst hätte ich das gar nicht schaffen können. Mhm. Ja. Also das war auch, das ist nicht so wahnsinnig oft vorgekommen, aber die war schon auch in der Großelternersatzrolle quasi für die Kinder. Ja.
Das heißt schon, Netzwerk ist einfach wichtig.
Ja, da ist was dran. Also für ein FAS-Kind braucht man auf jeden Fall ein Dorf. Ja, das ist so. Also wenn man das im Alleingang, ist das nicht zu schaffen. Ja. Ja. Und es ist auch für die Kinder schöner, ja, weil die haben halt auch so viele, also die sind ja nicht nur ihr Symptom, ja, die sind ja nicht nur ihre Diagnostik, die sind ja und nicht nur ihr Problem, ja, die sind ja Kinder mit Begabung und mit Fähigkeiten und mit vor allem auch mit Träumen, ja. Also der ältere Bruder der hat seinen Traum wirklich wahrgemacht, ja. Okay. Der ist beruflich das geworden, was er mit 6 schon werden wollte, ja. Also das ist irgendwie für mich immer noch so ein bisschen so ein Wunder. Aber ja, und bei der jüngeren Tochter, da habe ich im Lauf der Zeit auch gelernt, die werden ja immer gefragt, wenn die dann heranwachsen, und was machst du, was willst du denn werden und wo bist du denn jetzt und das war natürlich zunehmend schwierig, je schwieriger das auch wurde, den geeigneten Platz zu finden oder die Arbeit in Anführungsstrichen zu finden, die passt, oder die Beschäftigung. Und irgendwann habe ich gesagt, warum muss denn eigentlich 80%, also wenn die letzten Zahlen noch stimmen, 80% aller jungen Menschen mit einem FAS, die schaffen den Sprung nicht in ein Arbeitsleben. Mhm. Also zumindest schon mal nicht in der Vollarbeitszeit. Mhm. Ja. Und die brauchen halt auch, um arbeiten zu können, die brauchen ja auch eine gewisse körperliche Belastungsfähigkeit. Wenn sie die nicht haben, dann geht das eben einfach nicht. Ja. Und FAS ist halt auch oft mit dieser hohen Erschöpfung verbunden. Ja. Mhm. Oft auch noch mit organischen Symptomen oder mit Beeinträchtigungen, dass jetzt Herz, Niere, Lunge ist. Ja. Und ja, warum sollte man, Teilhabe ist was Schönes, wenn es geht. Mhm. Ja. Und warum müssen Kinder, die mit es ist einfach eine, es ist eine vermeidbare Behinderung, ja. Mhm. Und das hat natürlich eine gewisse Tragik für die, die davon betroffen sind, ja. Und warum muss man die so einem gesellschaftlichen Druck aussetzen? Was machst du? Wo bist du? Mhm. Ja, wie verdienst du dein Geld? Ja, warum? Also ich finde, die haben mit der größten Selbstverständlichkeit das Recht, auch ja, Assistenzen, Unterstützungen in Anspruch zu nehmen, mhm. ja. Weil sie sind unverschuldet in so eine Lebenssituation gekommen, völlig ohne eigenes Verschulden, und müssen damit leben, mhm. ja. Und das ist schwierig genug, ja. Mhm. Für mich ist immer das Wichtigste, dass sie glücklich sind, ja. Oder zumindest, ja, hin und wieder glücklich sind und ansonsten zufrieden, ja, mit ihrem ja. Leben, oder können einige ihrer Wünsche verwirklichen oder von irgendwas auch träumen, und ich möchte mal irgendwann mit vielen Tieren auf dem Bauernhof leben. Ja, mal gucken, vielleicht geht das tatsächlich ja, irgendwann. Ja.
Warum?
Vielleicht, ja.
ja.
Also, ja, das haben ja andere Kinder auch, solche Träume. Warum sollen die Kinder nicht auch ihre Träume haben?
Ja. Das stimmt. Wir haben ja auch immer wieder Anfragen bei uns, wenn für Pflegekinder oder für Pflegefamilien, wo nicht ganz klar ist, manchmal schon etwas klarer, dass FASD wahrscheinlich diagnostiziert werden kann. Welche Ratschläge würdest du anderen Pflegeeltern geben, die mit FASD konfrontiert sind, beziehungsweise die genau mit so einer Anfrage konfrontiert werden, wo nicht ganz klar ist, wird es da noch eine Diagnose geben? Ja oder nein, auf was lassen wir uns ein?
Das ist ganz schwierig mit Ratschlägen, mhm. weil ich gucke ja jetzt von hinten. Ja, ich gucke ja zurück.
Ja.
Und zwischendrin habe ich natürlich irgendwann gedacht, innerhalb dieser 22 Jahre, oh, vielleicht hättest du es nicht gemacht, wenn du das gewusst hättest vorher. Aber was alles auf dich zukommt. Aber ich habe, ich bin ja auch mit meinen Anforderungen und Herausforderungen gewachsen. Ja, man muss natürlich immer auch gucken, dass man gesundheitlich auch noch ja nicht selber
selbst fit ist.
Ja, da die Selbstfürsorge einfach auch im Auge behält. Aber ich sehe heute, ich sehe die Menschen, ich sehe nicht die Diagnose. Ich sehe da drei wunderbare junge Menschen, die ihren Weg gemacht haben, die ihr Leben leben und die, ja, zu denen ich mich immer noch in der Ersatzeltern-, Pflegemutter-Rolle sehe, ob das jetzt offiziell über die Jugendhilfe ist oder nicht, und zu denen ich eine doch sehr vertraute Bindung einfach weiter behalten habe. Und dieser, ich weiß nicht, wer das mal irgendwann gesagt hat, aber was man sich einmal vertraut gemacht hat, das kann man aus dem Herz, also mir geht es zumindest so, kann man aus dem Herz einfach auch nicht mehr, ich krieg das nicht mehr raus aus meinem Herz. Also das ist, ich fühle mich einfach lebenslänglich verbunden. Ja, und ich bin jetzt nicht irgendwie Pflegemutter ad acta, also Hilfe beendet, und also ich fühle mich weiter verbunden, was nicht heißt, dass ich jetzt mich in jeder Situation verantwortlich für, also ich habe natürlich auch gelernt, Verantwortlichkeiten abzugeben, und dass sie in ihrer, ja, dass sie in ihre Selbstbestimmung einfach kommen und ihr Leben so gestalten, wie das für sie passt und richtig ist. Und wenn ich an der Stelle nachgefragt werde, dann gucke ich, ob ich das leisten kann. Und ja, und ansonsten machen die ihr Ding.
Du hast ja auch jetzt so von Selbstfürsorge gesprochen. Du hast auch vorhin von dem Dorf gesprochen, dass man das benötigt. So, ich verstehe darunter Angehörige, Freunde, Nachbarschaft.
Ja, genau.
So, was können die tun, um mit euch, mit den Pflegeeltern gut im Kontakt zu sein, mit den Kindern gut im Kontakt zu sein und zu unterstützen?
Ja, ganz, ganz praktisch. Ja, also so wie ich eben erzählt habe, da gab es die eine ja, Reitlehrerin zum Beispiel, die dann in einen engeren Familienkontakt reingewachsen ist bei uns und lange in Kontakt gehalten hat zu meiner jüngeren Pflegetochter. Ja. Das sind dann, das hängt natürlich mit der Funktion zusammen, ja. Aber, oder die Cousine der Kinder, die einfach, die war einmal im Monat da. Ja, die hatte das damals den Kindern versprochen, die waren ja vorher familiär untergebracht, noch für ein Jahr, bevor die zu uns kamen, und die hat die Kinder über all die Jahre zuverlässig begleitet, die war immer ansprechbar und auch für mich, ja, und ich hatte nicht den Anspruch, immer alles allein schaffen zu müssen, ja.
Ich finde das einen total wichtigen Satz, weil man das oft erlebt, dass man diesen Anspruch eben hat, aber dass man die Tür aufmachen kann und Leute hinein dürfen, herein dürfen, und um einen zu supporten, um Unterstützung zu geben, den Kindern und eben auch dir oder den Pflegeeltern, dass das okay ist.
Es geht ja da auch um die Selbstfürsorge am Ende wieder auch. Wenn andere auch in Beziehung und auch in Präsenz gehen oder geben, dann kann man auch selber mal ein bisschen zurückgehen und auch mal für sich wieder sorgen. Wenn man sich selber auch unterstützt fühlt.
Ja.
Gibt es Missverständnisse oder Vorurteile über FASD, die du gerne was sagen möchtest, wo man mit konfrontiert wird, wo du was aufklären möchtest?
Ja, durch diese zunehmende Öffentlichkeit ist ja fast so eine bloß kein Pflegekind mit FASD. Ja, das ist was, das tut mir tatsächlich ein bisschen weh, weil die Kinder, die brauchen einfach eine familiäre Möglichkeit. Die können, also solche Kinder gehen in Einrichtungen total unter, und die Einrichtungen, die sind auch, die können das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Einrichtung hätte leisten können, was wir da an Familie für die Kinder so umsetzen konnten.
Ja. Ja, da ist man dann einer von vielen, so je nach Gruppengröße.
Ja, es geht einfach gar nicht. Also ich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht gibt es die Einrichtung, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das wäre für meine Pflegekinder nicht gut gewesen. Und ich wünsche mir halt tatsächlich, so mache ich das auch in der, also wir überprüfen ja auch Familien, neue, junge Pflegefamilien, und ich halte da nicht mit hinterm Berg, wie anstrengend, wie herausfordernd das sein kann, aber es ist halt nicht nur so, ja. Das sind auch Kinder, die wirklich eine total besondere Persönlichkeit haben, Ja, die, ja, mir, also mir fehlen da an der Stelle tatsächlich die Worte, weil wenn man sich auf eine Beziehung, auf eine Bindung, ja, mit den Kindern einlässt, ja, und das riskiert und dieses Abenteuer oder diesen Marathon irgendwie sich zutraut, ja, dann dann kann das auch gelingen, ja, und es kann also mit allen Tälern und Höhen, die das hat, ja, und ich kann tatsächlich nicht sagen, dass ich oh, lass das bloß bleiben, das ist viel zu, würde ich niemals sagen, nie.
Mhm. Ja. Und das ist ja auch das, was wir im Fachbereich sagen und dass wir nicht nur, weil das Feld FASD oder wenn man darüber spricht, dass man Schublade rein und so sind alle, sondern nee. Das ist individuell zu betrachten, dieses Thema, und so verstehe ich das.
Ja, und jedes Kind und jede Familie ist anders, genau. Also wie das dann auch zusammenpasst.
Ich kenne auch Familien, die sind noch mittendrin, ja, und die haben noch diesen Weg vor sich, wie, oh mein Gott, wie wird seine Zukunft aussehen oder ihre, ja, oder was können wir tun oder wie können wir noch helfen, und es funktioniert irgendwie gar nichts gefühlt gerade und es fühlt sich alles nach Sackgasse an. Also diese Zeiten, da erinnere ich mich total lebhaft dran, ja, auch Zeiten, wo ja, ich gedacht habe, was soll ich denn jetzt noch machen? Wie soll das denn jetzt hier weitergehen? Oder wen frage ich denn? Wer kann denn hier noch helfen, unterstützen, irgendwas? Ja, aber es gibt immer einen Morgen, es gibt immer, es geht, ja, also wenn man nicht zu weit in die Zukunft guckt, ja, sondern Schritt für Schritt einfach, ja, das Leben lebt, dann, ja, und die Hoffnung irgendwie auch nicht verliert.
Der Glaube an die Kinder auch, an die Entwicklung. Und ich höre eigentlich die ganze Zeit auch im Hier und Jetzt leben. Mhm. Also erstmal schauen, was wir heute Schönes machen können und nicht darauf blicken, oh Gott, was bringt die Zukunft?
Ja, und die Zukunft kann sehr überraschend aussehen. Das ist auch was ich echt gelernt habe, ja. Also da sind Sachen passiert, die hätte ich nie für möglich gehalten. Mhm. Ja, und also mit Überraschung muss man wirklich rechnen, ja. Und aber ich will auch keiner Familie, die wirklich so, ich sag mal, bis zur Hüfte im Alltag steckt und kaum weiß, wie sie bis zum nächsten Monat irgendwie die Kraft hat, da das ist total schwer. Mhm. Ja, und es ist ja nicht nur für die Pflegeeltern schwierig. Also zuallererst sind ja die Kinder, ja, die das mit auf ihren Lebensweg gekriegt haben und lernen müssen, irgendwie damit zu leben. Das muss man ja auch irgendwann loslassen, wenn die älter werden. Weil man kann ja nur bis zu einem gewissen Maß Einfluss darauf nehmen. Man kann es nicht wirklich heilen, ja. Man kann es nicht wieder gut machen. Man kann den Kindern einfach nur dabei helfen, ihren besonderen Lebensweg irgendwie anzunehmen und das Beste draus zu machen, ja. Und zu einem Stück Zufriedenheit zu kommen oder zu einem Stück Glück zu kommen oder ja, verzweifelte Momente inklusive, ja. Das ja, dazu braucht man auch nicht so eine Biografie, also die Zeiten sind ja sowieso nicht einfach, ja. Aber ja, ich würde es tatsächlich, also mich haben das viele Leute gefragt, als dann offiziell Ende war. Also für mich ja gefühlt nicht, ja. Würdest du es wieder machen? Und das ist eine Frage, hab ich ja eben schon angedeutet, da die hat mich lange beschäftigt, ja, weil das natürlich, das hat mich eine riesen Wegstrecke von meinem Leben begleitet und auch, naja, geprägt, nenne ich das mal, ja. Ich würde es nicht mehr als Verlust sehen von eigenen Möglichkeiten oder so. Im Gegenteil. Also es hat mich auch in so eine Tiefe von Leben gebracht, die ich vielleicht mit so einem glatten Lebenslauf nie gehabt hätte. Ja, mit alles funktioniert irgendwie so, wie du dir das vorgestellt hast. Dann wäre das nicht so gewesen. Ja.
Liebe Jutta, zum Ende hin würde ich gerne Danke sagen. Danke für diesen tollen Einblick und in deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast.
Ja, danke für deine Zeit und deinen Einblick.
Ja, gerne.
Und ich finde auch ein Mut machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war mir ein wichtiges Anliegen. Also, das, weil das wäre wirklich ganz schrecklich, wenn dieses ganze Wissen, diese ganze Öffentlichkeit, die da jetzt entstanden ist, dazu geführt hat, dass sich das niemand mehr traut. Mhm. Ja, weil auch das Wissen darum, was alles da mit verbunden ist, das kann ja auch Entlastung sein. Also für meine Pflegekinder war es das zumindest, zu wissen, wo kommt es her? Ich bin nicht schuld, ja. Und zu wissen, was kann ich denn wirklich noch schaffen, was eben nicht, ja. Wo sind die Grenzen, wo sind die Möglichkeiten aber auch, ja.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.